Ich würde noch ein Gebet sprechen zu Anfang. Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Dass du dich auf den Weg gemacht hast zu uns. Dass deine Leidenschaft für uns so unendlich groß ist. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich bitte dich, dass du auch in der Predigt jetzt einfach redest, dass du da bist, dass du ein Wort für uns hast, das uns nachgeht, das uns bewegt, das uns verändert. Ich bitte dich, Jesus, dass du auch jetzt redest. Amen. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen auch von dieser Seite. Ich muss mal gerade mein Pult noch hier so machen, wie es gehört. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin ein bisschen angeschlagen über das Wochenende, aber wir kriegen das hin heute. Wir haben ein Thema vor der Brust und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr an den heiligen Gott denkt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, ob ihr was damit anfangen könnt. Wir sind mitten in der Reihe der Gottesbilder und vielleicht ist der heilige Gott ein bisschen schwieriger zu verstehen als Jesus, mein bester Freund oder so. Ich weiß es nicht, wie es euch geht und was ihr mitbringt, wenn es um den heiligen Gott geht. Was verbindet ihr mit heilig? Ich habe mich das selber so gefragt, was verbinde ich eigentlich mit heilig? Und ich musste so an einen Ausspruch denken aus dem Süden, wo ich herkomme, das heiligst Blechle. Kennt ihr das? Ja, oder? Das heiligst Blechle meint eigentlich das Auto, ja, also neben dem Hund vielleicht der besten Freund des Mannes da unten im Schwabenland, wo Mercedes ist und so. Und da steht dann der tolle Mercedes in der Garage. Und manchmal könnte man meinen, dass die Leute sich besser um ihr Auto kümmern als um ihre Ehefrau. Wenn man sie so draußen bei jedem Wetter irgendwie sieht, wie sie ihr Auto einwachsen und putzen und pflegen und hegen und so. Also das heiligst Blechle. Da ist mir das zum Beispiel begegnet und ich dachte, okay, heilig, heilig. Was ist eigentlich heilig? Wo kommt das eigentlich vor? Was ist dir heilig? Vielleicht dein Geld, deine Familie? Ich dachte vielleicht auch so an unsere Jungschar-Jungs und so. Was ist dir denn heilig? Vielleicht deine Playstation oder dein Computer? Oder was ist eigentlich heilig? Ja, vielleicht auch bei mir die Playstation. Okay, also was ist eigentlich heilig? Ja, was ist eigentlich heilig? Mal unabhängig davon, was wir mit diesem Begriff verbinden, heilig, sagt uns die Bibel ganz eindeutig, wer heilig ist. Gott ist heilig. Das lesen wir immer wieder. Aber das macht es ja noch schwieriger. Ja, ist Gott so heilig wie das heiligste Blechle? Wie mein Mercedes, der in meiner Garage steht, oder mein Golf, oder mein was weiß ich, was ich daheim fahre? Oder ist er so heilig wie meine Playstation? Oder Was bedeutet das eigentlich? Gott ist heilig. Und ich will versuchen, heute so ein bisschen euch mit hineinzunehmen in diese Frage und ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was es eigentlich bedeutet, dass Gott heilig ist. Und für eine erste Annäherung habe ich euch ein Video mitgebracht. Ich vermute mal, ihr werdet es kennen. Es ging, ich glaube, Ende letzten Jahres durch die Medien. Und ihr dürft erst mal schauen, es dauert 4, 4,5 Minuten oder so. Lasst euch einfach mal ein bisschen mit hineinnehmen.
Liebe Enkelkinder, ihr seid noch nicht auf der Welt und ich weiß nicht, ob ich euch jemals treffen werde. Deswegen habe ich beschlossen, euch diese Nachricht hier aufzuzeichnen. Ich befinde mich gerade auf der Internationalen Raumstation im Cupola-Aussichtsmodul und schaue auf euren wunderschönen Planeten runter. Und obwohl ich bis jetzt schon fast ein Jahr im All verbracht habe und an jedem einzelnen Tag darunter geschaut habe, kann ich mich einfach nicht daran satt sehen. Ich weiß, es hört sich für euch vermutlich komisch an, aber zu der Zeit, als die ISS gebaut wurde und hier oben im Orbit war, konnte noch nicht jeder Mensch in den Weltraum reisen und die Erde von außen sehen. Vor mir waren es gerade mal um die 500 Menschen und im Moment leben da unten 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und nur 3 einzelne davon leben im Weltraum. Und wenn ich so auf den Planeten runterschaue, dann denke ich, dass ich mich bei euch wohl leider entschuldigen muss. Im Moment sieht es so aus, als ob wir, meine Generation, euch den Planeten nicht gerade im besten Zustand hinterlassen werden. Im Nachhinein sagen natürlich immer viele Leute, sie hätten davon nichts gewusst, aber in Wirklichkeit ist es uns Menschen schon sehr klar, dass wir im Moment den Planeten mit Kohlendioxid verpesten, dass wir das Klima zum Kippen bringen, dass wir Wälder roden, dass wir die Meere mit Müll verschmutzen, dass wir die limitierten Ressourcen viel zu schnell verbrauchen und dass wir zum Großteil sinnlose Kriege führen. Und jeder von uns muss sich da natürlich an die eigene Nase fassen und sich überlegen, wohin das gerade führt. Ich hoffe sehr für euch, dass wir noch die Kurve kriegen und ein paar Dinge verbessern können. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht bei euch als die Generation in Erinnerung bleiben, die eure Lebensgrundlage egoistisch und rücksichtslos zerstört hat. Ich bin mir sicher, dass ihr die Dinge inzwischen sehr viel besser versteht als meine Generation. Und wer weiß, vielleicht lernen wir ja auch noch was dazu. Dass ein Blick von außen immer hilft. Dass dieses zerbrechliche Raumschiff Erde sehr viel kleiner ist, als die allermeisten Menschen sich das vorstellen können. Wie zerbrechlich seine Biosphäre ist und wie limitiert seine Ressourcen. Dass es sich lohnt, mit seinen Nachbarn gut auszukommen. Dass Träume wertvoller sind als Geld und dass man ihnen eine Chance geben muss. Dass Jungen und Mädchen Dinge genauso gut können. Aber dass doch jeder von euch eine Sache hat, die er besser kann als alle anderen. Dass die einfachen Erklärungen oft die falschen sind und dass die eigene Sichtweise eigentlich immer unvollständig ist. Dass die Zukunft wichtiger ist als die Vergangenheit und dass man niemals ganz erwachsen werden soll. Dass Gelegenheiten immer nur einmal kommen. Und dass man für Dinge, die es wert sind, auch mal ein Risiko eingehen muss. Dass ein Tag, an dem man was Neues entdeckt hat, über seinen Horizont hinausgeschaut hat, ein guter Tag ist. Ich wünschte mir, ich könnte durch eure Augen in die Zukunft schauen, in eure Welt und wie ihr sie seht. Das geht leider nicht und deswegen ist das Einzige, was mir bleibt, zu versuchen, eure Zukunft möglich zu machen. Und zwar die beste, die ich mir vorstellen kann. Internationale Raumstation, Kommandant der Expedition 57, Alexander Gerst, 25. November 2018, 400 Kilometer über der Erdoberfläche.
Ja, Alexander Gerst, ein deutscher Astronaut, der uns ins Gewissen redet, wie wir mit unserem Planeten umgehen. Was hat das mit dem heiligen Gott zu tun? Ich habe gedacht, was für ein Privileg. 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde, wahrscheinlich mehr als 7 Milliarden, und doch sind es nur 3, die im Moment da oben weit, weit über uns quasi im Weltall sind und diesen einen Blick auf diese Erde erhaschen, der so ganz anders ist als den, den wir sehen. Er ist weit weg von der Erde, er guckt von oben drauf, dieser Alexander Gerst. Er kriegt einen anderen Blick auf die Erde, wie wir ihn haben. Und ich habe gedacht, wir sind schon so oft so abgestumpft, ich selber auch so. Du machst irgendwie die Zeitung auf oder guckst irgendwie im Internet auf einer Nachrichtenagentur, keine Ahnung, machst die Zeitung auf und da steht Terroranschlag wieder in Neuseeland und das ist passiert und das ist passiert. Und im Grunde im Grunde sind wir doch schon so abgestumpft. Und man blättert halt weiter und irgendwie geht das Leben weiter. Es muss ja irgendwie weitergehen. Das ist so oft, ich will nicht sagen bei allen, aber es ist doch so oft irgendwie unser Blick auf die Dinge. So, wenn wir hier sind, ja, in unserem Zusammenleben, in unserem Klein-Klein unseres Lebens, da sind die Dinge eben, wie sie sind. Und ich habe gedacht, was für ein Privileg für diesen Alexander Gerst, da oben zu sein, mal ganz raus zu sein aus dieser Welt, aus unserem Klein-Klein und einfach mal von oben drauf schauen zu dürfen. Und das, was er sieht, das bringt ihn plötzlich auf andere Gedanken. Er sieht den Amazonas, ja, und wie viel Wälder gerodet werden für uns. Er sieht die Lichtblitze, die nicht davon kommen, weil jemand, keine Ahnung, mit einer Taschenlampe in den Himmel leuchtet, weil ein Kind versucht zu gucken, wie weit komme ich, sondern es sind die Lichtblitze von den Granaten und von den Bomben, die in den ganzen Kriegen, die wir haben auf der Welt, die fallen und die ihn irgendwie betroffen machen. Ich habe gedacht, was für ein Privileg, dass er mal ganz fern und ab von unserer Welt einfach mal von oben drauf schauen darf und es ihn ins Nachdenken bringt. Darüber, wie unsere Welt funktioniert, wie unser Leben funktioniert, wie wir leben, was unsere Werte sind, was uns wichtig ist. Was für ein Privileg. Das hebräische Wort für heilig beschreibt genau das, was Alexander Gerst, also nicht genau, aber ungefähr das, was Alexander Gerst erlebt hat. Das hebräische Wort heißt für heilig, hat von der Bedeutung her heißt anders oder abgesondert. Es beschreibt Gott als derjenige, der eine ganz andere Perspektive einnimmt. Es beschreibt Gott, der ganz anders ist als wir, der fern, der weg von uns ist, der ganz anders ist wie wir, der höhere Gedanken hat als wir, der andere Dinge denkt. Es beschreibt einen Gott, der nicht Teil unserer menschlichen Welt ist, mit all ihren Begrenzungen, mit all ihren Beschränkungen. Es beschreibt einen Gott, der für uns nicht verfügbar ist. Gott ist eben anders. Er ist größer als wir. Gott ist heilig. Und dann gibt es da noch eine zweite Bedeutung des Wortes heilig. Und diese zweite Bedeutung heißt rein. Rein, vollkommen rein. Wir würden vielleicht sagen und es so beschreiben, ohne Sünde. Vollkommen rein. Und ich glaube auch, wenn wir uns über das Gedanken machen, dann werden wir relativ schnell merken, das passt nicht zusammen. Das gehört nicht zu uns eigentlich, dieser Gott, der vollkommen rein ist, der ohne Sünde ist, ohne Schuld ist. Und dann gucke ich in mein eigenes Leben und ich merke doch, das sind doch immer wieder Dinge, die nicht in Ordnung sind, die nicht rein sind, die nicht ohne Sünde sind, die nicht ohne Schuld sind. Und ich merke, das passt nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Bei den King's Kids, bei unserer Gruppe an der Henschel-Schule, da versuche ich es immer so zu erklären für die Kiddies, dass sie es verstehen und sage immer, stellt euch vor, eure Mama hat zu Hause gerade die weißen Bettlaken frisch gewaschen. Ja, und sie hängen draußen im Garten zum Trocknen und du kommst gerade vom Spielplatz aus der Matschegrube, springst über den Gartenzaun und willst gerne nach Hause. Und auf deinem Weg direkt nach Hause liegen diese Bettlaken. Die Mamas und Papas, die gerne waschen, sagt doch ihr mal, wie das zusammenpasst. Ja, mein Kind in der Matschegrube und die weißen Laken, die im Garten zum Trocknen hängen. Wäre jetzt mal interessant, was eure erzieherische Methode ist, damit umzugehen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, es passt nicht zusammen. Das Reine und das Schmutzige, das Dreckige, es passt einfach nicht zusammen. Und die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter. Die Bibel setzt noch einen drauf. Sie sagt nicht nur, es passt nicht zusammen, sondern sie sagt auch noch, eigentlich in Gottes vollkommener Reinheit können wir, die wir gar nicht rein sind, eigentlich überhaupt nicht bestehen. So heißt es im 2. Mose, denn kein Mensch kann leben, wenn er mich sieht. Das sagt Gott über sich selber. Kein Mensch kann leben, wenn er mich sieht, weil es nicht zusammenpasst, weil es nicht funktioniert. Wir und Gott, es funktioniert nicht. Und eigentlich sind wir jetzt genau bei unserem Bibeltext heute angekommen, um den es heute geht, um den heiligen Gott. Und ich möchte euch vorlesen aus dem 2. Mose, Kapitel 3, die ersten 6 Verse. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Und Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Das ist unsere Lebensrealität, die Mose hier für uns beschreibt. Gott ist so heilig, Gott ist so anders, so rein, dass wir eigentlich nicht mal den Hauch einer Chance hätten, in seiner Gegenwart zu sein. Eigentlich müssten wir immer unser Angesicht verbergen, wir müssten weggehen, wir müssten uns abwenden von Gott, wenn er uns begegnet, wenn er zu uns kommt. Das ist eigentlich unsere Realität. Unser Schicksal wäre eigentlich der Tod. Eigentlich hätten wir keine Chance. Wenn, und das macht diese Geschichte auch deutlich, wenn Gott nicht auch sich in diesen Situationen als anders erweisen würde, als heilig, dass er in seiner Heiligkeit ja trotzdem uns begegnen will. Unser Bibeltext ist ein Auszug aus der Berufungsgeschichte von Mose, der das Volk aus der Sklaverei befreien soll, und mit den Worten: Ich habe das Elend meines Volkes gesehen, macht Gott seine Absichten klar. Gott ist heilig und er will nicht länger zuschauen. Er will nicht länger hinschauen, wie das Volk leidet, wie es ihm schlecht geht. Er will anfangen, einen Weg zu bereiten für das Volk Israel. Und sein erster Schritt, den Weg zu bereiten für das Volk Israel, ist, dass er Mose begegnet und dass er Mose beruft, dass er Mose in seine Nachfolge beruft. Gott bleibt heilig, aber in seiner Heiligkeit macht er sich auf den Weg zu uns, zu dir und zu mir. Nicht wir, weil wir so toll sind oder weil wir so viel können oder weil wir was besonders gut gemacht haben. Nicht wir überwinden diese Grenze der Heiligkeit Gottes, sondern er tut es selber. Er überwindet diese Grenze und kommt zu uns. Er macht sich nahbar in all seiner Heiligkeit. Und das ist für mich tröstlich. Wir dürfen wissen und darauf vertrauen, dass Gott unsere Realität kennt. Dass Gott weiß, wie es uns geht. Dass er weiß, was wir durchmachen. Dass er weiß, mit welchen Umständen wir konfrontiert sind gerade. Dass er auch weiß, was uns ausmacht mit unserer Schuld. Da, wo wir es nicht gut gemacht haben. Gott weiß es. Und trotzdem macht er sich auf den Weg. Zu uns, zu dir und zu mir. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er uns liebt und weil auch das Zeichen seiner Heiligkeit ist. Und es ist so ein Riesenprivileg, das zu erleben, wenn Gott sich auf den Weg macht, in Umstände, die wir nicht erklären können, die wir vielleicht manchmal gar nicht handeln können, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, wo wir manchmal ja letztendlich eigentlich verzweifelt sind und keinen Ausweg mehr sehen. Da ist es wunderbar zu sehen, dass Gott heilig ist, anders ist, dass er uns naht, dass er einen Weg bereitet, dass er bei uns ist. Und ich musste so an die Geschichte von unserem CVJM zu Hause denken, wo ich herkomme. War mal ein großer CVJM, eine große Jugendarbeit, ist durch einen riesen Crash tatsächlich kaputt gegangen. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Es sind viele Leute, die gegangen sind von früher. Es war eine super schwierige Zeit und der CVJM ist eigentlich fast gestorben, fast eingegangen. Und es war schön zu erleben, dass da, wo wir gefleht und letztendlich darum gebeten haben, dass Gott was tut, dass er sich erweist, dass Gott plötzlich in diese völlige Verzweiflung hinein plötzlich was Neues schenkt, mit dem wir gar nicht gerechnet haben. Also mein Bruder ist immer noch da im CVJM und mein Bruder ist 6 Jahre jünger als ich. Und aus heiterem Himmel war es so, dass Leute auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, hey, der erste Vorsitzende hört auf. Und wir wollen gerne, dass du das machst. Und jetzt ist mein Bruder der jüngste Vorsitzende eines CVJMs in Neureuth, den es jemals gab. Und es ist unglaublich cool zu sehen, was Gott tut. Ja, Gott hat die Möglichkeit geschenkt, Gelder zu akquirieren, weil die Halle, die wir haben, so eine Sporthalle, weil sie am Zusammenfallen ist und sie muss renoviert werden, dass die Alten zu meinem Bruder kommen und sagen, hey, es ist so schön, seit du da bist, so ein Wind, so ja, eine fromme Haltung haben wir lang nicht mehr gesehen in diesem CVJM und wir freuen uns, dass du da bist und verändere was. Und es ist so cool für mich als Bruder zu sehen, wie viel Gott in diese Situation hineinschenkt, wo wir am Anfang noch, wo wir telefoniert haben und er gesagt hat, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann, ob ich das schaffe, ob ich gut genug bin, ich bin doch noch so jung und ich habe keine Ahnung und so. Und ich habe gesagt, Janni, Gott wird Wege öffnen. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann wird Gott Wege öffnen. Genau darum, weil Gott sich uns naht. Weil Gott schon angefangen hat, Wege zu bahnen in unserem Leben, wo wir gedacht haben, es gibt keinen Weg mehr. Und das ist tröstlich, zu wissen, dass Gott Wege schafft, dass Gott sich Raum schafft in unserem Leben, dass er es möglich macht, dass wir ihm begegnen. Und ich habe es schon angedeutet, manchmal kostet das auch was. Mein Bruder hat das was gekostet. Mein Bruder hat es viel Mut gekostet, zu sagen, okay, ich mache das. Und es kostet ihn immer noch viel Mut. Und ich glaube, dass es auch für uns heute so ist, wenn wir über den heiligen Gott reden und darüber reden, dass er uns einen Weg bahnt, dann geht es wahrscheinlich nicht darüber hinaus, dass es uns etwas kosten wird. Und so war es auch bei Mose. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, warum Gott sagt, dass Mose die Schuhe ausziehen soll. Ich habe mich das ehrlich gesagt eigentlich noch gar nicht so oft gefragt, weil ich immer dachte, ich weiß warum, warum er die Schuhe auszieht. Also es ist ein Zeichen der Ehrfurcht irgendwie. Ja, deshalb zieht man halt die Schuhe aus, wie vielleicht die Moslems in der Moschee oder so. Ja, was ich jetzt gelesen hat mich auf einen anderen Weg gebracht. Und das finde ich spannend. Ich habe gedacht, es ist Zeichen der Ehrfurcht, aber Gott ging es gar nicht um die Äußerlichkeiten, um das, was er an den Füßen trägt oder nicht an den Füßen trägt, sondern eigentlich geht es Gott um das Herz von Mose. Seine Schuhe abzulegen war im alten Israel eigentlich ein Zeichen dafür, seine Ansprüche abzutreten, seinen Besitz abzutreten und zu zeigen, okay, ich gebe es weg. Und genau das ist die Frage, die Gott Mose stellt. Er macht eine Begegnung möglich, er arbeitet an der Lösung und dann fragt er Mose und sagt, Mose, bist du bereit, dein ganzes Leben in meine Hände zu legen? Und Mose antwortet, hier bin ich, zieht seinen Schuh aus und geht bereitwillig mit auf den Weg, den Gott schon lang vorbereitet hat. Ich habe mich gefragt, wie ist das bei uns allen? Wie ist das in unserem Leben? Sind wir bereit, unsere Schuhe auszuziehen und Gott hinzulegen und zu sagen, ja Gott, das ist mein Leben und es gehört dir? Wie ist das mit unserem Geldbeutel? Ist es mein Geld oder ist es das Gottes Geld, das er uns schenkt? Bin ich bereit zu teilen und abzugeben? Bin ich bereit, es dafür einzusetzen, dass Gott seinen Weg baut, dass Gott sich Raum schafft? Bin ich bereit zu teilen? Wie ist es mit meiner Lebensplanung, mit meinem Job, mit da, wo ich hinziehe? Bin ich bereit zu gehen, wenn Gott mich ruft? Bin ich bereit, meinen Schuh auszuziehen und zu sagen, ja Gott, auch das gehört dir. Auch du darfst entscheiden, wo geht's hin für mich? Wo arbeite ich? Wo verdiene ich mein Geld? Wo bringe ich mich ein? Bist du bereit, deinen Schuh auszuziehen? Auch in deinen Überzeugungen, die du hast? Das, was du richtig findest? Bist du bereit, für Gott deinen Schuh auszuziehen und zu sagen, ja, ich lasse Gott in mein Leben reden? Ich lasse mich herausfordern von diesem Gott. Ich lasse mich herausfordern, über meine Werte nochmal nachzudenken. Ich lasse mich nicht nur von dem Zeitgeist lenken, sondern ich schaue auch auf Gott und was er mir sagt, was richtig ist. Bin ich bereit, meine Schuhe auszuziehen, um mein Leben ganz in Gottes Hand zu legen, zu diesem heiligen Gott? Wo ziehst du deine Schuhe aus und legst sie Gott hin? Schwierige Frage, die man vielleicht jetzt auch gar nicht so heute Morgen mal kurz beantworten kann. Und ich weiß auch nicht, wie weit ihr da schon seid, wie sehr ihr bereit seid, die Bereiche eures Herzens auch wegzugeben. Ich möchte euch erzählen von einer Möglichkeit, das zu lernen. Schritt für Schritt, nicht gleich den großen Wurf zu machen vielleicht, sondern ein Schritt für Schritt, das zu lernen, Gott nachzufolgen. Und bereit zu sein, was aufzugeben. Und wir haben das in den letzten Wochen bei Basis versucht, irgendwie zu trainieren, sage ich jetzt mal. Ja? Immer mutiger zu werden und immer mehr von unserem Leben auch Gott hinzulegen. Und wir haben angefangen mit dem 10-Sekunden-Prinzip. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das 10-Sekunden-Prinzip ist eigentlich ein Buch. Und es handelt davon, dass letztendlich der Heilige Geist immer wieder uns Impulse gibt, was wir tun können, wo wir Gott nachfolgen können, wo wir in dieser Welt einen Unterschied machen können. Und die These ist, dass alles, was wir nicht innerhalb der ersten 10 Sekunden auch umsetzen, werden wir nicht wieder umsetzen. Ja, also ganz banales Beispiel, wir fahren mit dem Auto irgendwo entlang und da ist eine Panne rechts irgendwie und dann fangen die 10 Sekunden an und du sitzt in deinem Auto und du denkst, okay, eigentlich sollte ich helfen. Dann denkst du, ja, aber der hat doch bestimmt schon einen ADAC gerufen, dann kommt der umsonst. Ja, und dann denkst du in der nächsten Sekunde, ja, wenn ich jetzt aber anhalte, das ist vielleicht gefährlich, weil dann fährt mir noch jemand aufs Auto. Ja, dann haben wir noch einen da, das passt ja auch nicht. Und so geht es immer weiter, Sekunde für Sekunde, bis dann die letzte Sekunde angebrochen ist und du dir sagst, ach Gott sei Dank, ich bin ja schon vorbei. Jetzt lohnt sich es eh nicht mehr rumzudrehen. Ich glaube, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass dieses 10-Sekunden-Prinzip nicht eine Realität unseres Lebens ist. Und wir haben uns auf den Weg gemacht und haben uns herausfordern lassen und haben gesagt, ja, wir machen uns abhängig von Gott und wollen dieses 10-Sekunden-Prinzip mal durchziehen, mal leben. Wirklich versuchen, nicht Nein zu sagen, sondern hinzugucken und zu sagen, okay, Gott, wenn du das sagst, dann werde ich das auch tun. Ja, dann will ich jetzt meine Realität irgendwie leben, deine Realität leben. Und will mutig sein und vorangehen. Und ein Teil davon aus diesem Monat, was wir gemacht haben, war, dass wir gemeinsam gegessen haben. Wir haben gegrillt da unten, wir haben Salate mitgebracht und ich habe Fleisch besorgt und wir haben gegrillt und alle haben sich gefragt, warum eigentlich? Was ist jetzt eigentlich so herausfordernd? 10-Sekunden-Prinzip und so. Was ist eigentlich so schlimm? Ja, wir saßen am gedeckten Tisch, alle haben gesagt, ja, weiß ich nicht, was ist jetzt herausfordernd? Und dann habe ich gesagt, okay, ich sage euch, was herausfordernd ist. Wir gehen jetzt in die Stadt und wir laden Menschen zum Essen ein. Wildfremde Menschen vom Königsplatz, von der Uni. Wir haben gesagt, wir wollen das Gute, das wir haben, teilen. Und wir sind losgegangen und haben Menschen eingeladen. Und es waren nachher knapp 20 Leute bei uns im Friedenshof, die mit uns gegessen haben, die mit uns Gemeinschaft hatten, die mit uns über Gott und die Welt gesprochen haben. Und ich weiß ein paar von denen, die hier jetzt gerade sitzen, dass sie wirklich coole Erfahrungen gemacht haben mit Gott. dass auch ja, eine Frau, die mit ihrer Familie da war, die völlig eigentlich überhaupt nichts mit dem Glauben am Hut hat, da drinnen saß und gesagt hat, Mensch, ich weiß nicht, irgendwas ist heute anders. So, ich hatte so Hunger und jetzt kommt ihr plötzlich hier vorbei und gibt uns Essen. So, und dann kamen sie hierher und die haben gegessen und dann war ja gerade Fasching und dann hat sie erzählt, dass ihre Tochter gerne als Cheerleader Fasching verbringen wollte, aber sie waren eigentlich in der Stadt, um so, wie heißt das denn, Puschel zu kaufen, Pompons, keine Ahnung, so irgendwas, ja. Und sie haben keine bekommen und es war so traurig. Und meine Frau, die hat selber mal wohl noch solche Dinger gehabt und ist hochgegangen und hat sie geholt. Ja, und hat sie dem Mädel geschenkt. Und diese Frau sagt, heute ist irgendwas anders. Heute ist irgendwas anders in meinem Leben. Ich habe irgendwas gespürt, was anders ist als das, was ich sonst kenne. Und sie haben sich Flyer mitgenommen vom Friedenshof und sie haben ja ihre hier von den Ferienspielen einen Flyer mitgenommen und wir sind gespannt, ob sie nochmal hier auftauchen. Und das ist das, was ich euch heute Morgen sagen will. Gott ist heilig und er hat einen anderen Blick auf die Dinge. Er hat einen anderen Blick auf unser Leben, wie wir das haben. Aber Gott macht sich nahbar und bereitet einen Weg vor. Für uns. Und manchmal kostet uns das was. Manchmal kostet es uns Mut. Manchmal kostet es uns Geld. Aber er bereitet einen Weg vor. Und ich will euch einfach diese Frage mitgeben, ob Gott für euch so heilig sein darf, dass ihr eure Schuhe für ihn auszieht. Dass ihr sie hinlegt und sagt, ja Gott, ich will Teil deines Plans sein und deines Weges sein, diese Welt auch zu verändern. Seid ihr bereit, eure Schuhe auszuziehen? Amen.